Das erste Licht des Sommers von Daniela Raimondi. Es liest Lisa Bistrick. 1954. In jenem Jahr gab es mehrere Regierungswechsel, teilweise innerhalb weniger Monate. Eine Regierung hielt sogar nur 32 Tage. O mia patria, si bella e perduta, zitierte Guido die berühmten Worte des Gefangenenchors aus Nabucco, in denen vom schönen und doch verlorenen Vaterland die Rede ist. Und was ändert sich überhaupt? Die von der Democrazia Cristiana reichen sich die Stafette weiter, aber das Spiel bleibt das gleiche. Man hätte direkt nach der Befreiung die Macht übernehmen sollen, oder 1948, als sie versucht haben, Togliatti zu ermorden. Doch die Kommunisten machen sich ins Hemd, wenn der richtige Moment gekommen ist, sagte Dolfo während einer ihrer Diskussionen zu seinem Bruder, als er die Ferien in Zermide verbrachte. Er liebte Russland und glaubte an die Ideale der Revolution. Im März 1953, nach dem Tode Stalins, hatte sich Dolfo Martiroli wie ein Weise gefühlt. Er hatte sogar in der Küche für den Verblichenen einen Altar aufgestellt, mitsamt einem gerahmten Bild und Kerzen. »Hast du den Verstand verloren?« hatte Zena protestiert. Doch ihr Mann ließ sich nicht davon abbringen. Jahrelang stand in ihrer Küche Stalins Abbild. In Moskau starb Stalin. In Zermide segnete wenige Monate später Elsas Mutter das Zeitliche. Die Krankheit seiner Schwiegermutter war die letzte Verbindung, die Guido noch zum Palast gehabt hatte. Im Winter 54 schrieb er an Dolfo und leitete den Umzug nach Viju in die Wege. Norma war damals in der ersten Volksschulklasse und man beschloss, sie bei Großmutter Neve zu lassen, bis sie eine Unterkunft gefunden hatten. Am Ende blieb sie bis Juni in Stellata, weil man ihr einen Wechsel im laufenden Schuljahr ersparen wollte. An einem Nachmittag im Februar brachten sie Norma zu ihrer Nonna. Gleißend hell schien die Sonne, ohne die Luft zu erwärmen. Sie liehen sich die Lambretta von Melampo, dem Mechaniker, der im Hinterhof des Palas lebte, und stiegen zu dritt auf. Norma stand vorne auf dem Trittbrett, dahinter saß Guido auf dem Sattel und Elsa nahm im Damensitz hinten Platz, den Koffer quer über den Knien. Sie waren bereits spät dran für den Zug und hatten gerade noch Zeit, um Norma oben auf dem Damm abzuladen. Zwei Küsse und einige Ermahnungen, dann fuhren ihre Eltern wieder weg. Eine Staubwolke hing über dem Schotterweg. Norma drückte die Hand ihrer Großmutter und spürte, dass die Angst in ihr pulsierte wie ein zweites Herz. Sie war davon überzeugt, dass ihre Eltern sie für immer hier lassen würden. Als sie später zu Bett ging, fiel die Dunkelheit über sie her. Sie zog sich das Bettlaken bis zur Nase hoch. Das Gewebe des Tuches war rau. Es war ein uraltes, selbstgewebtes Laken und roch nach der Asche, mit der ihre Großmutter bei der Bugada Grossa, der großen Wäsche, alljährlich hantierte, wenn bergeweise Bettzeug auf großen Feuern ausgekocht wurde. Am darauffolgenden Morgen machte Norma die Augen auf und brauchte ein paar Sekunden, bis sie wieder wusste, wo sie war. Draußen regnete es. Sie schluckte die Tränen hinunter, die ihr in die Augen stiegen, und hatte große Lust, sogleich zu Elia zu laufen und mit ihm auf den Heuboden zu steigen. »Du siehst ihn morgen in der Schule. Heute ist Sonntag, da geht man in die Messe«, teilte ihr Neve kurz angebunden mit. Eine Stunde später saß das Mädchen in der Kirche vor dem Priester und hatte nicht die geringste Ahnung, wie das mit dem Aufstehen, dem Sitzen und dem Knien ging, denn bei Norma zu Hause besuchte man die Messe nicht. Die Leute beteten, doch sie verstand kein Wort. »Nonna, was sagen Sie denn?« »Psst, das ist Latein«, brachte Neve sie zum Schweigen. Die großen blauen Augen des Mädchens wanderten das Kirchenschiff entlang, über die Bilder, die den Kreuzweg zeigten, die Statue der heiligen Mutter Gottes und blieben schließlich bei einem Bild von Jesus mit Dornenkrone hängen. Blut quoll aus seinem Herzen, das im offenen Brustkorb lag. »Warum blutet er?«, fragte sie ängstlich. »Jesus hat sich umbringen lassen, um uns von unseren Sünden zu befreien«, murmelte Neve. »Er hat sich umbringen lassen?«, rief Norma erschrocken aus. »Sei still jetzt, zu Hause erkläre ich es dir.« Und Norma schwieg, verstört von den Bildern der blutenden Heiligen und erstaunt über den Priester, der es inmitten dieses Blutbades schaffte, munter zu singen und zu predigen. »Pauvre Putina, armes Mädchen, dass du nichts über Religion erfahren hast«, ging es Neve durch den Kopf. Im Übrigen war ja auch Guido so aufgewachsen, wie der Vater es ihm vorgemacht hatte, ohne Gottesfurcht, schlimmer als bei den Heiden. Neve hingegen hatte sich der Kirche über die Jahre immer mehr angenähert und Gott schließlich so sehr in ihr Herz geschlossen, als wäre er ein enger Verwandter. Ein Grund dafür war sicher all die Misere, die ihr im Leben widerfahren war. Hunger und Armut, ein Kind, das noch in den Windeln gestorben war, die Zwillinge, die bei Verwandten aufgewachsen waren, weil das Elend ihrer Eltern zu groß gewesen war.